Willkommen bei Tödliche Verbindungen, dem True Crime Podcast mit Dr. Timo Schüler.
London, 1. November 2006, ein Donnerstagnachmittag. Die Stadt macht, was sie immer macht, sie rauscht. Taxis hupen auf dem Piccadilly. Der Herbstregen legt einen grauen Filter über die Fassaden. In den Pubs beginnt die erste Nachmittagsschicht mit Guinness und gedämpftem Gemurmel. Im Millennium Hotel an der Grosvenor Square sitzen drei Männer in der Pine Bar. Es riecht nach Holz, nach kaltem Zigarrenrauch, nach dem leicht staubigen Parfum alter Hotelteppiche. Auf dem Tisch Gläser, Unterlagen und eine Kanne grüner Tee. Alexander ist 44, groß, schmal, slawische Züge. Er kennt die beiden Männer ihm gegenüber, Andrei und Dimitri. Alte Bekannte aus einer Welt, die er hinter sich gelassen hat. Er ist entspannt. Oder zumindest gibt er sich entspannt. In seiner alten Welt lernt man, keine Gefühle zu zeigen. Er greift nach seiner Tasse. Der Tee ist warm, leicht bitter. Wie grüner Tee eben ist, nichts Ungewöhnliches. Er trinkt. Was Alexander nicht weiß. In dieser Tasse ist etwas gelöst, das kein Labor der Welt sehen kann. Kein Geruch verrät. Kein Geschmack ankündigt. Etwas, das in der gesamten Geschichte der politischen Morde noch nie eingesetzt worden ist. Eine Substanz, die normalerweise in Kernreaktoren entsteht, die in der Industrie zur Entstörung elektronischer Geräte verwendet wird. Die auf der Erde in solchen Spuren vorkommt, dass eine Tonne Uranerz gerade einmal 100 Mikrogramm davon enthält. Eine Substanz, von der es weniger als ein Zehntel eines Millionstel Gramm braucht, um einen Menschen zu töten. Polonium-210. In den letzten beiden Folgen haben wir über Gifte gesprochen, die man aus dem Chemieunterricht kennt oder zumindest auch aus den Medien kennt. Schwermetalle, Herzmedikamente, Substanzen mit Formeln und Molekülstrukturen und Reaktionswegen. Heute ist es anders. Heute verlassen wir die klassische Toxikologie und betreten die Radiochemie. Ich sage das bewusst, denn Tödliche Verbindungen ist kein reiner Giftstoff-Podcast im engsten Sinne. Es geht um jede Substanz, die gezielt eingesetzt wird, um zu töten. Und Polonium-210 ist das in einer Kategorie, die alles bisherige übertrifft. Das ist nicht nur ein Mordfall. Das ist der erste bestätigte Einsatz einer radioaktiven Substanz als Mordwaffe in der Geschichte. Mitten in London, mit einem Täter, der bis heute freier Mann ist. Alexander Litvinenko, ehemaliger KGB- und FSB-Offizier, Überläufer, Informant, Kritiker des Kremls. Er stirbt am 23. November 2006 um 21.21 Uhr Ortszeit im University College Hospital in London. 23 Tage, nachdem er seinen Tee getrunken hat. Willkommen bei Tödliche Verbindungen. Diese Folge braucht von mir keinen persönlichen Bezug im familiären Sinne. Aber es gibt einen anderen, der mir wichtig ist. Wir sprechen heute über einen Staat, der einen Menschen tötet. Nicht einen Serienmörder, auch keinen Einzeltäter oder sonstiges. Einfach einen Staat. Mit Ressourcen, mit Planung, mit einer Substanz, die man nur in Kernreaktoren herstellen kann. Das ist eine ganz andere Dimension von dem, was wir bisher besprochen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, das nicht einfach als Spionagegeschichte oder Ähnliches abzuhaken. Es ist auch eine Frage, was passiert, wenn ein System nicht versagt, sondern wenn das System selbst der Täter ist? Der Fall. Um Alexander Litvinenko zu verstehen, müssen wir kurz zurückgehen. Nicht nach London, nach Moskau. In eine Welt, die nach anderen Regeln funktioniert. Litvinenko wird 1962 in Woronesch geboren. Normales sowjetisches Leben. Armee, dann Geheimdienst. Zunächst KGB, dann dessen russischer Nachfolger FSB. Er ist gut. Er steigt auf. Er wird eingesetzt im Kampf gegen Terrorismus und organisiertes Verbrechen. Genau das, wofür der FSB offiziell steht. Und dann, 1998, tut er etwas, das in seiner Welt niemand tut. Er geht an die Öffentlichkeit. Auf einer Pressekonferenz in Moskau, zusammen mit einigen Kollegen, teilweise maskiert, beschuldigt er die FSB-Führung der Anstiftung zum Mord. Der Auftrag, so Litvinenko, sei gewesen, den russischen Oligarchen Boris Berezovsky zu töten. Ein Mann, der damals zu den einflussreichsten Personen Russlands gehörte und der Wladimir Putin kritisierte. Das ist der Moment, der Litwinenkos Schicksal besiegelt. Nicht 2006, 1998. Was folgt, sind mehrere Verhaftungen, Gerichtsverfahren, Bedrohungen gegen ihn und seine Familie. 2000 flieht er mit seiner Frau Marina und seinem Sohn nach London. Illegal ausgewandert, Asyl beantragt, gewährt. Er beginnt als Journalist und Buchautor, arbeitet für den MI6, finanziert vom ebenfalls in London lebenden Berezovsky. Und er hört nicht auf zu reden. Über den FSB, über Putin. Über Dinge, die er weiß und die er nicht verschweigen will. Im Oktober 2006, wenige Wochen vor seinem Tod, erhält Litwinenko die britische Staatsbürgerschaft. 1. November 2006, ein Donnerstag. Litwinenko hat an diesem Tag zwei Treffen. Erst ein Mittagessen in einem Sushi-Restaurant auf dem Piccadilly. Mit einem italienischen Bekannten namens Mario Scaramella, der ihm Informationen über mögliche Morddrohungen überbringen will. Litwinenko schaut sich die Unterlagen an. Isst kaum. Nachmittags dann die Pine Bar im Millennium Hotel. Andrei Lugovoy und Dimitri Kovtun. Beide mit KGB und FSB-Vergangenheit. Beide inzwischen Geschäftsleute. Litwinenko kennt Lugovoy seit Jahren. Sie hatten gemeinsame Projekte. Ein oberflächlich kollegiales Verhältnis. Er trinkt grünen Tee. In der Nacht beginnt er zu erbrechen. Starke Bauchschmerzen. Atemnot. 3. November. Einlieferung ins Barnet General Hospital. Die Ärzte sind ratlos. Das Bild passt zu einer Vergiftung, aber zu welcher? Sie denken zunächst an Thallium, das klassische Geheimdienstgift, das wir in einer späteren Folge auch nochmal genauer anschauen werden. Litwinenko verliert seine Haare. Sein Körper versagt langsam, systematisch, ohne dass die Mediziner zunächst verstehen, warum. Er wird in das University College Hospital verlegt, auf die Intensivstation. Spezialisten werden hinzugezogen. Die britischen Behörden beginnen zu ermitteln. Und dann, kurz vor seinem Tod, findet sich im Urin eine Substanz, die niemand erwartet hat. Polonium-210. Die Ärzte stehen vor einem Problem, das sie noch nie hatten. Einem Patienten, der von innen bestrahlt wird. Eine Substanz, die sich nicht neutralisieren lässt. Einem Tod, der bereits eingesetzt hat, lange bevor die Diagnose gestellt wurde. 23. November 2006, 21.21 Uhr Ortszeit. Alexander Litwinenko stirbt. Er ist 44 Jahre alt, 23 Tage nach dem Tee in der Pine Bar. Wenige Stunden bevor er das Bewusstsein verliert, gibt er der Times ein Interview. Er sagt, er sei vom Kreml zum Schweigen gebracht worden. Sein letztes öffentliches Foto zeigt ihn auf dem Krankenhausbett. Kahl, ausgemergelt, kaum wiederzuerkennen. Seine Frau Marina sitzt daneben. Sein Sohn ist 13 Jahre alt. Was dann folgt, ist eine forensische Geschichte, die London in ein Ausmaß erschüttert hat, das niemand vorhergesehen hat. Die Ermittler suchen nach dem Polonium Trail. Und sie finden ihn überall. In der Pine Bar des Millennium Hotels, in Lugovoys Hotelzimmern, in Restaurants, in Mayfair, in Büros, in Flugzeugen der British Airways, auf Strecken zwischen London, Moskau und Hamburg. Passagiere werden kontaktiert, untersucht, beruhigt. Die Kontamination ist weit verbreitet, aber außerhalb des Körpers völlig ungefährlich. Alpha-Strahlung kommt nicht durch Kleidung oder Haut. Das Polonium hat eine Spur hinterlassen, eine Spur, die direkt nach Moskau zeigt. Hauptverdächtiger? Andrei Lugovoy. Die britische Justiz benennt ihn 2007 offiziell als Tatverdächtigen. Großbritannien fordert seine Auslieferung. Russland lehnt ab. Die russische Verfassung verbietet die Auslieferung eigener Staatsbürger. Und Lugovoy? Kandidat für die russische Staatsduma. Wird gewählt, erlangt damit parlamentarische Immunität. Er lebt bis heute in Russland. Als freier Mann. 2016 veröffentlicht eine britische Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht. Das Ergebnis, der FSB war verantwortlich für den Mord. Und der Einsatz war mit überwältigender Wahrscheinlichkeit von Wladimir Putin persönlich genehmigt worden. Russland bezeichnet den Bericht als politisch motiviert. 2021 urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Russland ist verantwortlich für die Ermordung Alexander Litwinenkos. Russland wird zur Zahlung von Schadenersatz an die Witwe verurteilt. Russland zahlt nicht. Ich möchte hier einen Moment innehalten, bevor wir in die Chemie gehen. In den ersten beiden Folgen haben wir über Täter gesprochen, die aus persönlichen Motiven gehandelt haben. Kontrollbedürfnis, Geltungssucht, vielleicht einfach Bosheit in einer Form, die sich rational nicht vollständig erklären lässt. Und das ist schon verstörend genug. Hier ist es eben anders. Hier hat jemand entschieden, dieser Mann muss sterben. Ressourcen wurden bereitgestellt. Eine Substanz aus Kernreaktoren wurde beschafft, transportiert, eingesetzt. Zwei Männer flogen nach London, setzten sich in eine Bar und vergifteten einen Tee. Das ist kein Versagen eines Systems. Das ist ein System, das funktioniert, nur eben in die falsche Richtung. Dazu kommen wir dann aber auch noch in Teil 4. Zuerst gehen wir mal in die Chemie. Die Substanz und warum sie eine andere Kategorie ist. Ich möchte kurz bei dem Moment innehalten, den ich im Kaltstart nur angedeutet habe. Polonium-210 ist kein Gift im klassischen Sinne. Es ist keine Verbindung, die mit irgendwelchen Enzymen interagiert. Es ist keine Substanz, die Natriumkanäle blockiert und auch kein Schwermetall, das sich an Proteine bindet. Polonium-210 tötet durch das, was es ist, nämlich ein radioaktives Element, das beim Zerfall Energie freisetzt. Energie, die Zellen zerstört. Und das ist eine fundamental andere Kategorie. Und genau deshalb war es für die Ärzte in London zunächst so schwer zu verstehen, was mit Litvinenko passierte. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Polonium ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 84. Entdeckt wurde es von Marie Curie. Sie hat es nach ihrer Heimat Polen benannt. Es ist von Natur aus extrem selten. Eine ganze Tonne Uranerz enthält gerade einmal 100 Mikrogramm davon. Um nennenswert Mengen davon herzustellen, braucht man einen Kernreaktor. Bismut wird mit Neutronen beschossen und dabei entsteht Polonium 210. Weltweit werden so schätzungsweise 100 Gramm pro Jahr produziert. 100 Gramm. Das klingt wenig. Ist es auch. Und gleichzeitig ist es erschreckend viel, wenn man bedenkt, was diese Substanz kann. Denn um einen Menschen zu töten, braucht man weniger als ein Zehntelstel eines Millionstel Gramms. Hört sich abstrakt an. Also anders ausgedrückt. Weniger als ein Salzkörnchen, das man in 20 gleiche Teile teilt und nur eines davon nimmt. Diese Menge reicht. Warum ist jetzt Polonium-210 so gefährlich? Polonium-210 ist ein reiner Alpha-Strahler. Und das heißt, beim radioaktiven Zerfall sendet es sogenannte Alpha-Teilchen aus. Das ist nichts anderes als Helium, genauer gesagt Heliumkerne, die mit hoher Energie weggeschleudert werden. Alpha-Strahlung hat dabei eine paradoxe Eigenschaft, die ich ziemlich faszinierend finde. Von außen ist es fast harmlos. In Luft kommt die nicht weiter als 4 cm. Durch die Haut kommt sie gar nicht. Die oberste Hautschicht aus abgestorbenen Zellen reicht als Abschirmung vollkommen aus. Das bedeutet, man kann Polonium-210 anfassen, ohne sich damit zu vergiften. Man kann daneben stehen, man kann damit in einem Raum sein. Aber sobald es in den Körper kommt, durch Essen, Trinken, Einatmen oder durch eine Wunde, ist alles anders. Dann verteilt es sich über den Blutstrom in alle Gewebe und dort, in einem Abstand von weniger als einem Zehntel Millimeter, entlädt es seine gesamte Energie direkt in die umgebenden Zellen. Die Alpha-Strahlung hat keine Reichweite mehr, um sich zu verlieren. Sie deponiert ihre gesamte Energie in unmittelbarer Nähe und zertrümmert dabei Zellstrukturen, reißt DNA-Stränge auf und zwar auf eine Weise, die die zelleigenen Reparaturmechanismen nicht mehr bewältigen können. Und das führt dazu, dass die Zellen sterben. Welche Zellen sterben zuerst? Das ist der Schlüssel zum Verständnis des klinischen Bildes. Nicht alle Zellen sind gleich strahlenempfindlich. Zellen, die sich schnell teilen, die eine hohe Erneuerungsrate haben, sind am verwundbarsten. Und genau diese Zellen sind eben lebenswichtig. Knochenmarkzellen, die Fabrik unseres Blutes, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen, alles entsteht dort. Wenn das Knochenmark versagt, versagt das Immunsystem. Dann versagt die Blutgerinnung und dann beginnt der Körper an sich selbst zu sterben. Als zweites haben wir Darmepithelzellen, die Auskleidung des Magen-Darm-Trakts. Sie erneuern sich alle paar Tage. Werden sie zerstört, verliert der Körper seine Barriere gegen die eigene Darmflora. Bakterien, die normalerweise harmlos im Darm leben, beginnen in den Blutkreislauf einzudringen. Das ist das Bild einer hochdosierten Poloniumvergiftung. Und es erklärt jeden einzelnen Schritt von Litvinenkos Tod. Die erste Phase ist Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen. In der Nacht nach dem Tee, das ist die sogenannte Prodromalphase. Der Körper reagiert auf die Strahlenschäden, noch bevor das volle Ausmaß sichtbar ist. dann kommt eine kurze Phase von einer scheinbaren Stabilisierung. Die Symptome werden für einige Tage besser, etwas besser. Das ist keine Erholung, das ist die Latenzzeit. Im Hintergrund stirbt das Knochenmark. Dann der Einbruch, Haarausfall, weil Haarwurzeln sich schnell teilen, Blutarmut, sinkende Leukozytenzahl, das Immunsystem kollabiert, Blutungen, Infektionen, die der Körper nicht mehr bekämpfen kann. 23 Tage. So lang hat Litwinenko durchgehalten. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen, der mich bei diesem Fall nicht loslässt. Polonium 210 wurde bewusst gewählt. Nicht aus Bequemlichkeit, es ist alles andere als bequem zu beschaffen, sondern weil es bestimmte Eigenschaften hat, die aus Tätersicht nahezu ideal sind. Es hat keinen Geruch, es hat keine Farbe, es hat keinen Geschmack. Es löst sich in Flüssigkeit und außerhalb des Körpers sendet es kaum Gammastrahlung. Das heißt, ein normaler Geigerzähler würde es an einer Tasse Tee nicht mal anzeigen. Und gleichzeitig, und das ist die grausame Ironie des Ganzen, hat die Substanz eine Eigenschaft, die zum Verhängnis der Täter wurde. Sie hinterlässt überall Spuren, weil sie weiter zerfällt. Weil sie auf Oberflächen, auf Kleidung, in Hotelzimmern, auf Flugzeugsitzen nachweisbar bleibt, wenn man mit der richtigen Methode sucht. Das Polonium, das Litwinenko töten sollte, hat gleichzeitig die Täter verraten. Der Nachweis. Ein forensisches Problem der anderen Art. In Folge 1 haben wir gesagt, die Werkzeuge lagen im Schrank. In Folge 2 war es das Zeitfenster, das sich zu schnell geschlossen hat. Hier ist das Problem wieder ein anderes. Polonium 210 ist von außen unsichtbar. Ein Geigerzähler, das Instrument, das die meisten Menschen mit Radioaktivität verbinden, reagiert auf Gammastrahlung und Betastrahlung. Polonium 210 emittiert fast ausschließlich Alphastrahlen. Es ist quasi unsichtbar für die Standarddiagnostik. Die Ärzte in London haben Wochen gebraucht, um auf die richtige Spur zu kommen. Sie haben eben zunächst an Thallium gedacht. Das ist ein, man kann es wirklich sagen, klassisches Geheimdienstgift. Thalliumsulfat hat man früher auch als Rattengift genutzt. Und das macht ähnliche Symptome. Die Thallium-Tests waren aber negativ. Andere Toxikologie ebenfalls negativ. Das Knochenmark versagte. Aber warum? Der Nachweis von Polonium gelingt letztlich nur über eine spezifische Alpha-Spektrometrie von Körperausscheidung. Urin vor allem. Die Substanz verlässt den Körper teilweise über den Urin. Und im Urin lässt sie sich, wenn man gezielt sucht, eindeutig identifizieren. Das Problem dabei, niemand sucht routinemäßig nach Polonium. Dafür ist es einfach viel zu selten. Es ist im medizinischen Kontext nahezu unbekannt als Vergiftungssubstanz. Litwinenko war der erste bestätigte Fall weltweit. Die Diagnose wurde erst kurz vor seinem Tod gestellt. Zu spät für eine wirkungsvolle Behandlung, aber früh genug, um das Muster zu verstehen. Und die Ermittler wussten, wenn Polonium im Urin ist, dann muss es irgendwie dahin kommen. Und es muss eine Spur geben. Die Spur führte dann durch halb London. Therapiemöglichkeiten oder das Fehlen davon. Ich muss hier ehrlich sein, kurz und deutlich. Es gibt keine wirksame Behandlung einer schweren Polonium-210-Vergiftung. Es gibt kein Antidot, es gibt keinen Chelator, der Alpha-Strahlung neutralisiert. Denn das Problem ist nicht die Substanz selbst, sondern die Strahlung, die sie abgibt. Und Strahlung lässt sich nicht rückgängig machen. Chelatoren wie DMSA können theoretisch eingesetzt werden, um Polonium aus dem Körper auszuleiten. Sie haben eine gewisse Affinität zu dem Element, aber bei einer tödlichen Dosis ist das eine Geste, keine Therapie. Der Schaden am Knochenmark, an den Darmzellen, an der DNA, der ist bereits entstanden. Die britischen Ärzte haben alles getan, was möglich war. Unterstützende Therapie, Infektionsprophylaxe, Transfusion. Sie haben Kontakt zu internationalen Strahlmedizinern aufgenommen, zur WHO, zur Weltgesundheitsorganisation. Die Antwort war dieselbe überall. Supportive Care, Unterstützung, Linderung, keine Heilung. Ein Strahlmediziner der Universität Ulm hat es damals gegenüber der NZZ so formuliert. Die biologischen Effekte einer Polonium-210-Vergiftung seien vergleichbar mit den Auswirkungen einer externen Ganzkörperbestrahlung mit hohen Dosen. Wie bei schwer betroffenen Tschernobyl-Opfern. Tschernobyl-Opfer mit den schlimmsten Verläufen hatten Überlebenschancen nahe Null. Was Litwinenko bekommen hat, war mit größter Wahrscheinlichkeit mehr als das Zehnfache der letalen Minimaldosis. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen, der über die reine Chemie hinausgeht. In Folge 1 haben wir über Gifte gesprochen, die man im Internet bestellen kann, die jeder Laie theoretisch beschaffen kann, wenn er es will und keine Hemmungen hat. Polonium 210 ist das Gegenteil davon. Es braucht ein Kernreaktor. Es braucht staatliche Infrastruktur, es braucht Logistik, Schutzausrüstung, das ganze Know-how. Die Menge, die nötig ist, um einen Menschen zu töten, entspricht dem, was weltweit in einigen Wochen produziert wird. Das ist keine Substanz für Einzeltäter, das ist eine Substanz für Staaten. Und damit sind wir beim nächsten Teil. Das System, wenn der Staat der Täter ist. In den ersten beiden Folgen haben wir über Systemversagen gesprochen. In Bielefeld hat ein System nicht hingeschaut. In Oldenburg hat ein System weggeschaut. Beides ist erschreckend. Beides hat Menschen das Leben gekostet. Aber hier ist es fundamental anders. Wir sprechen nicht über ein System, das versagt hat, sondern über ein System, das eben funktioniert hat, wie es sollte. Nur dass das, was es produziert hat, ein Mord war. Fassen wir zusammen, was belegt ist. Andrei Lugovoy und Dimitri Kovtun, beide mit FSB-Hintergrund, reisten nach London. Sie trafen Litvinenko. In dem Tee, der auf dem Tisch stand, befand sich Polonium 210. Litvinenko starb. Die Polonium-Spur zieht sich durch halb London, durch Hotelzimmer, in denen Lugovoy übernachtet hat, durch Flugzeuge, auf denen er gereist ist, durch Restaurants, in denen er gegessen hat. Die Substanz hat seine Bewegung monatelang dokumentiert. 2016 veröffentlicht eine britische Untersuchungskommission unter Richter Robert Owen ihren Abschlussbericht. Das Ergebnis: Lugovoy und Kovtun haben Litvinenko absichtlich und tödlich vergiftet. Der Einsatz wurde mit überwältigender Wahrscheinlichkeit vom damaligen FSB-Chef Nikolai Patruschew genehmigt. Und mit überwältigender Wahrscheinlichkeit auch von Präsident Putin persönlich. Ich betone das Wort wahrscheinlich, weil der Bericht keine direkten Beweise für Putins persönliche Anordnung vorlegt. Er stützt sich auf die Kommandostruktur des FSB, auf Zeugenaussagen, auf die Logik. Eine Operation dieser Größenordnung mit einer Substanz, die nur in staatlichen Reaktoren entsteht, kann nicht ohne höchste Genehmigung stattgefunden haben. Das ist Indizienlogik, aber sie ist eben belastbar. 2021 urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Russland ist verantwortlich für die Ermordung Alexander Litvinenkos. 100.000 Euro Schadenersatz an seine Witwe Marina. Man kann sich selbst überlegen, dass Russland nicht gezahlt hat. Ich möchte das nochmal kurz einordnen, bevor wir wieder weitergehen. Ein Staatsbürger eines anderen Landes, der in Großbritannien legal lebt, der britische Staatsbürgerschaft hat, der unter dem Schutz der Krone stand, wurde auf britischem Boden ermordet mit einer Substanz, die nicht so einfach zu beschaffen ist, von Männern, die für den russischen Staat gearbeitet haben. Und das Ergebnis? Keinerlei Strafverfolgung, keine Auslieferung. Einer der Hauptverdächtigen kandidiert für die Duma und erhält parlamentarische Immunität. Russland bezeichnet den britischen Untersuchungsbericht als politisch motiviert. Großbritannien weist russische Diplomaten aus. Russland weist demgegenüber britische Diplomaten aus. Die diplomatischen Beziehungen leiden. Und dann? Naja, das Leben geht weiter. Und das ist der Unterschied zu allen bisherigen Fällen. Bei Klaus O. sitzt der Täter in Haft. Nils Högel sitzt in Haft. Ihr könnt dem Staat für mangelhafte Reaktion kritisieren, aber am Ende wurde Verantwortung übernommen, wurde geurteilt, wurde bestraft. Lugovoy lebt in Moskau, gibt Interviews und sitzt im Parlament. Die Botschaft. Ich glaube, das ist der eigentliche Kern dieses Falls und er geht weit über die Chemie hinaus. Polonium 210 wurde nicht nur deshalb gewählt, weil es tötet. Es wurde gewählt, weil es auch eine Botschaft sendet. Eine Botschaft an alle anderen, die aus Russland geflohen sind, die reden, die schreiben, die Informationen weitergeben. Die Botschaft lautet: Wir können euch überall finden. Wir haben Ressourcen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und wenn wir wollen, und das ist vielleicht das Kälteste daran, dann hinterlassen wir absichtlich Spuren. Weil wir wissen, dass eben nichts passiert. Das ist keine Paranoia, das ist eine Interpretation, die mehrere Geheimdienstexperten geteilt haben. Der Mord war nicht nur ein Mord. Er war ein Signal.
Was bleibt?
Marina Litvinenko hat 13 Jahre lang für eine öffentliche Untersuchung gekämpft. 13 Jahre. Ihr Sohn Anatoli war 13, als sein Vater starb. Er wurde 26, bevor der Bericht veröffentlicht wurde. Der Bericht sagt: Euer Mann und euer Vater wurde ermordet. Wahrscheinlich im Auftrag des russischen Präsidenten. Die Täter sind frei. Ich weiß nicht, wie man mit dieser Antwort leben soll. Ich glaube, Marina Litvinenko weiß es auch nicht vollständig. Aber sie hat gekämpft für die Wahrheit, nicht für Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit in diesem Fall nicht zu bekommen war. Und das verdient Respekt.
Ein letzter Gedanke zum System.
In Folge 2 haben wir gefragt: Ab wann wird Schweigen zur Mitschuld? heute eine verwandte Frage. Was bedeutet Rechtsstaatlichkeit, wenn sie an Staatsgrenzen endet? Großbritannien hatte die Beweise, hatte die Täter identifiziert, hatte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und konnte nichts tun, weil die Täter in einem Land sind, das keine Auslieferungsabkommen respektiert und das über ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat verfügt. Das ist keine Kritik an Großbritannien. Das ist eine nüchterne Beschreibung der Realität internationaler Politik. Und diese Realität ist die erschreckendste Lektion dieses Falls. Es gibt Täter, die wissen, dass sie nie verurteilt werden und die diese Gewissheit als Werkzeug einsetzen.
Offene Fragen.
Was bleibt offen? Erstaunlich viel für einen Fall, der so gut dokumentiert ist wie dieser. Die wichtigste Frage: Wer hat den Befehl gegeben? Richter Owen sagt, wahrscheinlich Putin. Aber wahrscheinlich ist kein Urteil. Und solange Lugovoy und Kovtun nicht vor Gericht stehen, was sie nie werden, wird diese Frage juristisch nie beantwortet sein. Das ist unbefriedigend. Bewusst unbefriedigend, würde ich sagen. Dann ist da die Frage nach dem Warum. Genauer gesagt, warum jetzt? Warum 2006? Litwinenko hatte seit 1998 geredet. 8 Jahre lang. Was hat sich geändert? War es ein bestimmter Artikel, eine bestimmte Information, die er weitergegeben hat? War es ein Signal an andere zur richtigen Zeit? Die britische Untersuchung deutet auf mehrere mögliche Auslöser hin. Aber Gewissheit gibt es nicht. Und schließlich Arafat. Im Jahr 2013 untersuchten Radiophysiker der Universität Lausanne Proben vom Grab des palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat, der 2004 gestorben ist. Ihre Ergebnisse: erhöhte Polonium-210-Werte. Die These, auch Arafat könnte vergiftet worden sein. Das ist bis heute nicht abschließend geklärt, aber die Möglichkeit, dass Litwinenko nicht das erste Opfer dieser Methode war, die steht im Raum. Was bleibt nun von diesem Fall? Alexander Litwinenko ist auf dem Highgate-Friedhof in London begraben, in einem strahlensicheren Sarg, weil sein Körper noch Jahre nach seinem Tod radioaktiv war. Bei einer Einäscherung hätte die Familie angeblich 22 Jahre warten müssen, bis die Strahlung weit genug abgeklungen wäre. 22 Jahre. Das ist kein Detail am Rande, das ist ein letztes Bild, das alles zusammenfasst. Eine Substanz, die so persistent, so radikal in ihre Umgebung eingreift, dass sie selbst den Tod des Opfers überdauert. Selbst die Beisetzung wird davon bestimmt. Marina Litwinenko lebt in London. Sie hat nach dem Tod ihres Mannes studiert, ist Anwältin geworden, hat die Litwinenko Justice Foundation gegründet. Sie kämpft weiter. Nicht für mehr Gerechtigkeit, sondern für Sichtbarkeit. Dafür, dass dieser Fall nicht vergessen wird. Anatoly Litwinenko ist heute Mitte 30. Er war 13, als sein Vater starb. Ich habe in dieser Folge über etwas gesprochen, das mich persönlich in einer bestimmten Weise trifft. Nicht biografisch, sondern grundsätzlich. Wir vertrauen System, wir vertrauen dem Rechtsstaat. Wir vertrauen darauf, dass, wenn etwas Schreckliches passiert, jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Dass es eine Instanz gibt, die urteilt, die bestraft, die zumindest Wahrheit ausspricht. Litwinenko hat diesen Systemen vertraut. Er hat sich an Großbritannien gewandt, hat Asyl beantragt, hat mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, hat öffentlich gesprochen. Er hat gespielt nach den Regeln einer offenen Gesellschaft. Und er ist trotzdem gestorben. Und die Täter sind frei. Das ist keine Einladung zu Pessimismus oder Zynismus. Es ist eine Einladung zu Wachheit, zu der Frage, welche Systeme schützen uns wirklich und wo enden ihre Grenzen? Nächste Woche bleiben wir in der Welt der politischen Vergiftung. Aber wir gehen weiter zurück in die Geschichte. Zu einem Fall aus dem Jahr 1978. Zu einem Mann, der an einer Londoner Bushaltestelle steht. Zu einem Regenschirm und zu einer Substanz, die aus den Samen der Rizinusbohne gewonnen wird. Und deren Wirkung so präzise, so unabwendbar ist, dass sie bis heute in keinem Lehrbuch der Toxikologie fehlt. Georgi Markov und das Gift im Regenschirm. Vielen Dank fürs Zuhören. Tödliche Verbindungen. Bis nächste Woche.